Ja, dann möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen am heutigen Tag. Der Felix hat es gesagt und er hat es auch gebetet von dieser Finsternis, in der sich ja diese Welt letztendlich befindet und wo der Herr Jesus das Licht ist. Und wenn wir so diese Welt anschauen, dann ist es ja tatsächlich so, dass man verzweifeln könnte. Ja, wenn wir schauen, wie viele Kriege es gibt auf dieser Welt, sogar jetzt hier in Europa, wie viele Hungersnöte es gibt, Seuchen es gibt, ja, alles Dinge, die der Herr Jesus vorausgesagt hat, aber die, wenn man sie nicht im Licht der Bibel betrachtet, wirklich zur Verzweiflung bringen können, ja, zur Hoffnungslosigkeit bringen können. Das eine ist diese Welt, wie der Zustand in dieser Welt ist. Das andere ist natürlich vielleicht auch das persönliche Leben. Ja, es gibt viele Menschen, die leiden, die machen Krankheit durch, die machen schwere Dinge durch, die leiden vielleicht durch andere, die leiden, weil sie keine Zukunftsperspektive haben. Ja, so gibt es sowohl Leid allgemein, das wir beobachten können, aber viele sind auch betroffen durch ganz persönliches Leid. Und dann, ja, wenn man das so betrachtet, ist es wirklich so, dass viele Menschen auch tatsächlich in Hoffnungslosigkeit verfallen. Dass sie wirklich keine Perspektive haben, keine Zukunft sehen, keinen Sinn sehen im Leben. Und ja, die Frage ist dann, wer kann Hoffnung geben? Kann überhaupt jemand Hoffnung geben? Und diejenigen, die die Einladung gelesen haben, die wissen auch um das Thema, um das es heute geht, nämlich Hoffnung, auch wenn alles hoffnungslos erscheint. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich möchte am Anfang einen Teil von einer Geschichte, ein wahres Zeugnis vorlesen von einer Frau. Der Name ist Glenda Revell und die hat ein Buch, eine Autobiografie geschrieben und hat beschrieben, was für eine Kindheit sie durchgemacht hat. Und ja, das war wirklich eine sehr schlimme Kindheit, dort hat sie viel Leid erfahren, Missbrauch, Gewalt, Ablehnung durch die eigene Familie. Und so schreibt sie, im Alter von 3 Jahren wurden mir 2 Vorderzähne herausgeschlagen. Ich weiß nicht mehr viel von diesen Schlägen, aber ich erinnere mich daran, dass mir diese Zähne 4 Jahre lang fehlten. Das war das eine. Das andere, worunter sie gelitten hat, war wirklich diese Ablehnung. Ihre Mutter hat sie von Anfang an nicht gewollt. Von der Schwangerschaft an und später, sie hat ihr keinerlei Liebe gezeigt, keine Anerkennung gezeigt, sondern nur Hass. Und so war sie immer umhergestoßen, ja, von niemand angenommen, von allen abgelehnt und ja, hat einfach sehr viel Schlimmes durchgemacht. Und das Schlimmste, das erzähle ich jetzt im Rahmen dieser Predigt nicht, das würde jetzt nicht passen. Und diese schlimme Kindheit haben natürlich auch Spuren hinterlassen. Auch bei ihr kam immer mehr Hass auf ihre Mutter. Und im Alter von 6 Jahren überlegte sie tatsächlich, ihre Mutter umzubringen. Und sie überlegte dann auch, wie sie es machen würde, kam dann aber zum Schluss, dass sie dann den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen würde und entschied sich aus diesem Grund dagegen. Aber dieser Hass war eben auch bei ihr da. Und was sie sich eigentlich wünschte, war Liebe von ihrer Mutter. Etwas Anerkennung, etwas, ja, ein Zeichen der Liebe. Aber das bekam sie nicht, sondern ganz im Gegenteil. Sie schreibt dann über die Zeit ihrer Jugend Folgendes. Die Sorgen, Lasten und Zurückweisung meines jungen Lebens begannen ihren Tribut zu fordern. Als ich 16 war, hatte ich den verheerenden Weg der Selbstzerstörung eingeschlagen. Dies war die schwierigste Zeit meines Lebens. Ich weiß, dass ich mich grundsätzlich schmutzig, wertlos und hoffnungslos fühlte. Ich sah keinerlei Sinn in meinem Leben. Diese Gefühle lösten mein abnormales, autoaggressives Verhalten aus. Ja, und obwohl es ihr so schlecht ging, flüchtete sie sich in die Schule, in das Studieren, in das Lernen, einfach um ja, ihre Situation zu entfliehen und schaffte dann die Highschool mit einem sehr guten Durchschnitt, nämlich mit 1,0 und fing dann eine Ausbildung als Krankenpflegerin an. Und es war aber so, dass sie weiter litt und ständig Albträume hatte wegen ihrer Kindheitserinnerungen und sie schlief deswegen nur wenig. Der Schlaf war ihr Feind sozusagen. Und sie schreibt dann Folgendes: Mein Abschlussjahr war voller Schmerz und meine Depression verstärkte sich. Die meisten anderen Mädchen hatten bereits geheiratet oder hegten Heiratspläne. Niemand könnte mich je haben wollen. Ich werde nie verheiratet sein, nie die Kinder haben, nach denen ich mich so sehne. Mein Leben hat überhaupt keinen Zweck. Ich wäre besser dran, wenn ich tot wäre. Ich dachte das nicht nur, ich glaubte es auch von ganzem Herzen. Meinem Leben ein Ende zu setzen, schien die perfekte Lösung für all meine Probleme, Albträume und Leiden zu sein. Dann schreibt sie weiter: Es war ein sehr kalter Freitag Ende Januar. Eine weitere schreckliche Weihnachtszeit war gekommen und gegangen. Kummer überwältigte mich. Ich verbringe kein weiteres einsames Wochenende in diesem Studentenwohnheim, dachte ich. Heute Abend ist es soweit, entschied ich ruhig, beinahe zufrieden. Ich hetzte los in den nach meiner Vorstellung letzten Tag Schule, Arbeit und Leben. Also die Entscheidung war bei ihr gefasst, sich das Leben zu nehmen. Und sie dachte, das wäre jetzt ihr letzter Tag. Und ich erzähle die Geschichte jetzt noch nicht zu Ende. Ich werde nachher darauf zurückkommen, wie diese Geschichte weitergeht. Aber wenn man das so ansieht, so ein Schicksal, dann das ist ja nicht ein Einzelschicksal, sondern es gibt viele solcher Schicksale. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die sich sagen, warum überhaupt leben? Was macht das alles für einen Sinn? Und so gibt es ja auch viele Menschen, die tatsächlich ihrem Leben ein Ende setzen. Die Frage ist, wer kann Hoffnung geben? Gibt es Hoffnung? Gibt es Hoffnung auch in solch schwierigen Fällen? Und wenn wir natürlich die Bibel anschauen, dann wissen wir, dass Jesus, als er auf dieser Erde war, vielen Menschen Hoffnung gegeben hat. Er ist ihnen begegnet in ihren Problemen und hat ihnen Hoffnung gegeben, so zum Beispiel bei Krankheit. In Markus 1, Verse 40 bis 42, da lesen wir Folgendes. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus und rührte ihn an, sprach zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und wir müssen uns vor Augen führen, was das für ein Mensch war, jemand, der Aussatz hatte, der lebte am Rande der Gesellschaft, mit dem wollte man nichts zu tun haben, von dem hielt man sich fern und schon gar nicht rührte man ihn an. Und wir lesen hier aber, dass der Herr Jesus sich über ihn erbarmte, ihn sogar anrührte. Das zeugt von dieser Barmherzigkeit, dieser Liebe zu ihm, dass er ihn sogar anrührte. Er hätte ja auch mit seiner Macht ihn heilen können von einer gewissen Distanz aus. Aber nein, er rührt ihn an und er wird rein, er wird geheiligt. Und so sehen wir, wie Jesus diesem Menschen in seiner Krankheit Hoffnung gegeben hat. Und ich denke, dass ihr alle die Geschichte von Lazarus kennt, der auch krank war und sogar starb und 4 Tage tot war. Und der Herr Jesus erweckte ihn wieder zum Leben. So sehen wir, hier ist jemand, der hat Macht über Krankheit und Tod. Zu seinen Jüngern sagte er Folgendes in Johannes 16. Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Also er spricht seinen Jüngern Mut zu. Er hat den Jüngern ja auch vorausgesagt, dass schwere Zeiten auf sie zukommen werden, dass sie auch verfolgt werden um seines Namens willen, dass sie diese Bedrängnis haben werden. Aber er sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann sehen wir natürlich noch einen ganz wichtigen Punkt. In Markus 2, Verse 4 bis 5, da lesen wir von einem Gelähmten, der zu Jesus gebracht wurde. Und die Erwartung war natürlich, dass dieser Gelähmte vom Herrn Jesus geheilt würde. Aber anstatt ihn zu heilen, passiert etwas anderes. lese ab Vers 4. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir wissen die Reaktion der Schriftgelehrten, die dann bei sich dachten: Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und wie dann der Herr Jesus darauf eingeht, ihre Gedanken sah und darauf eingeht und dann auch noch diesen Gelähmten heilt. Und so macht der Herr Jesus, als er damals schon hier auf dieser Erde war, bereits aufmerksam auf das eigentliche Problem des Menschen, nämlich die Sünden. Das Hauptproblem des Menschen ist ja gar nicht Krankheit, ist ja gar nicht Leid. All das sind eine Folge natürlich des Sündenfalls, aber wenn man jedes Leben persönlich anschaut, dann ist die Sünde das Hauptproblem, das Grundproblem und alles andere ist im Vergleich damit erstmal sekundär, so schwer auch das Leid für den Einzelnen persönlich sein mag. Also damals spricht er all diese Dinge an, macht Hoffnung in Bezug auf Krankheit, in Bezug auf Tod, in Bezug auf Sündenvergebung. Und ja, wie sieht es heute aus? In welchen Bereichen bist du vielleicht hoffnungslos oder suchst du Hoffnung? Im Bereich der Gesundheit, im Bereich Finanzen oder machst du dir Sorgen um die Zukunft, was kommen wird, was passieren wird? Aber wie ich es angedeutet habe, all diese Dinge sind sicher berechtigte Sorgen, aber in einem ganz anderen Bereich brauchen wir wirklich erstmal Hoffnung und das ist eben in Bezug auf uns selbst, in Bezug auf unseren Zustand. Und wer die Einladungskarte wieder gelesen hat, der hat auch diesen Vers gelesen, nämlich Matthäus 4. Vers 14. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Das Land Zebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattes wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Ja, so ist die Rede von dem Volk, das in der Finsternis wohnte. Und natürlich ist das jetzt hier aus dem Alten Testament und es ist erstmal ein Gebiet gemeint, wo die Heiden, also an der Grenze von Israel, wo die Heiden immer mehr Macht bekamen und dafür gesorgt haben, dass wirklich Finsternis herrschte, auch in Bezug auf das Wissen über Gott. Und das wird jetzt hier angewandt, nämlich auf die Finsternis im Allgemeinen, auf die Gegend in Galiläa, wo der Herr Jesus zuerst wirkte. Und man kann auch sagen, dass der Herr Jesus, und so sagt er es auch selber, das Licht ist, das in diese dunkle Welt gekommen ist, er ist in diese Finsternis gekommen. Und er hat hier erstmal in dieser Gegend von Galiläa, die auch bei zum Beispiel den Juden, die in Jerusalem wohnten, gar nicht so anerkannt war, dort hat er angefangen zu wirken, hat die ersten Jünger berufen, es waren einfache Fischer und diese hat er in seine Nachfolge gerufen. Nicht wie erwartet, dass er vielleicht die Schriftgelehrten und die besonders Weisen und so weiter beruft, sondern diese einfachen Fischer, die hat er berufen und ja, ihnen durfte dieses Licht eben zuerst aufgehen, das Licht seiner Botschaft und das Licht des Evangeliums. Und man kann in Bezug auf die ganze Welt genau das sagen. Die ganze Welt ist in der Finsternis, die ganze Welt ist entfernt von Gott. Seit dem Sündenfall ist das der Fall. Und sie brauchen das Licht des Evangeliums. Das ist das, was wirklich Hoffnung gibt, das dem Volk in der Finsternis Hoffnung gibt. Und der Finsternis steht zum einen für Mangel an Wissen, Dunkelheit in Bezug auf die göttlichen Dinge. Es wird auch manchmal als Synonym für Sünde verwendet. Ja, auch für Gefangenschaft, sie sind gefangen in der Sünde, in dieser Unwissenheit und brauchen eben das Evangelium. Und das Problem ist somit die Sünde und das lesen wir natürlich auch, wenn wir etwas zurückgehen, Matthäus 1, Und zwar heißt es da Folgendes. Da geht es im Zusammenhang um die Geburt Jesu. Und es heißt hier, sie aber wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also schon bei der Geburt des Herrn Jesus wird vorausgesagt, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und deswegen ist diese Aussage korrekt, der Herr Jesus wurde geboren, um zu sterben. Das war das Ziel seines Kommens in diese Welt. Er wurde geboren, um zu sterben, um nämlich sein Volk zu retten von ihren Sünden. Und deswegen ist die Frage, über was sollten wir verzweifeln? Sollten wir verzweifeln über unsere persönlichen Umstände? Sollten wir verzweifeln über diese Welt? Ja, wenn es um das Thema Sünde, Bosheit geht, dann sind viele Menschen schnell dabei zu sagen, ja, es stimmt, diese Welt ist wirklich böse. Ja, man sieht das in der Ukraine, man sieht das in anderen Kriegen weltweit, sieht man, ja, die Welt ist böse, die Menschen sind böse. Aber wenn man auch dem allgemein zustimmt, sagen doch die meisten Menschen und denken die meisten Menschen, dass sie besser sind als der Durchschnitt. Das heißt, persönlich tendiert man dann dazu, immer besser von sich zu denken, dass man besser ist als die anderen und ist sehr schnell dabei, diese Welt zu verurteilen. Sich selbst nimmt man aber nicht mit hinein in diese Verurteilung, weil man ja besser ist und wenn man Politiker wäre und so weiter, dann wird man alles besser machen und wird für ordentliche Verhältnisse in dieser Welt sorgen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir nicht über diese Welt verzweifeln sollten, sondern über uns selbst. Über unsere eigene Sündhaftigkeit sollten wir verzweifeln. Und wenn wir da nicht darüber verzweifeln, dann sollten wir den Herrn darum bitten, dass er uns doch aufzeigt, wie sündhaft wir sind. Wenn wir von uns denken, wir sind besser als der Durchschnitt oder wir sind gut genug, um in den Himmel zu kommen, Gott wird uns schon annehmen, er wird schon nicht so streng sein, dann sollten wir ihn darum bitten, Herr, zeig uns unsere Schuld und Sünde auf. Zeig mir persönlich auf, wie ich wirklich bin. Darüber sollten wir verzweifeln. Und wie sündig wir sind, das sehen wir zum einen, wenn wir die Gebote Gottes betrachten in Bezug auf das, was wir tun sollen. Und natürlich, wenn wir das betrachten, was wir nicht tun sollen und uns daran einfach mal messen. Was ist denn das wichtigste Gebot? Was ist das größte Gebot? Was sagt der Herr Jesus darüber? Er sagt in Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Vermögen, mit deinem ganzen Denken. Also mit allem, was wir sind und unseren Nächsten wie uns selbst. Und nun ist die Frage, wenn wir allein das betrachten, das ist das, was die Heiligkeit Gottes fordert. Und Gott, der so heilig ist, so gerecht ist, er kann nur das Höchste fordern. Dann ist die Frage, wer wird dem gerecht? Sitzt hier jemand, der strecken kann und sagen kann, ich erfülle das. Ja? Ich liebe Gott mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Vermögen, mit allem, was ich bin, ist das Nummer eins. Und meinen Nächsten wie mich selbst. Ich denke immer zuerst an den anderen. Und ganz am Schluss, irgendwann, denke ich auch an mich selbst. Dann, wenn wir weitergehen und dann die Sachen betrachten, die wir nicht tun sollen. Ja, du sollst nicht begehren. Da sagt zum Beispiel der Herr Jesus, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat im Herzen Ehebruch begangen. Wie sieht es damit aus? Wie sieht es mit dem Herzen aus? Es geht nämlich bei der Bibel nicht darum, dass wir äußerlich irgendwelchen Dingen gerecht werden. Denn äußerlich können wir viele Dinge tun. Äußerlich können wir, ja, wie im Islam, 5-mal am Tag beten. Können wir x-mal pro Woche die Versammlung besuchen, können wir dieses und jenes tun, ja? Können wir aufhören zu fluchen. Das sind alles äußerliche Dinge. An die können wir mit Anstrengung, können wir uns an diese Dinge halten. Aber Gott schaut das Herz an. Er schaut, ob wir das von Herzen tun, ob wir das aus Liebe zu ihm tun und ob wir das aus seiner Kraft im Glauben tun. Das ist das Wesentliche, dass Gott das Herz betrachtet. Und ja, da sagt uns die Bibel eben ganz klar, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Also Gott schaut direkt in unser Herz und so beurteilt er uns. Und weil es ein heiliger Gott ist, kann kein Mensch diesem Maßstab gerecht werden. Da können wir jedes der 10 Gebote eins nach dem anderen durchgehen und ja, wir würden in allem durchfallen. Aber wenn wir auch nur in einem Gebot durchfallen würden, sagt uns die Bibel, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem sich verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Das heißt, wenn wir versuchen, durch das Gesetz, durch gute Werke, durch Gebote in den Himmel zu kommen, dann müssten wir alles einhalten. Dann müssten wir dem Maßstab Gottes komplett entsprechen. Sonst würden wir es nie schaffen. Und die Bibel spricht unweigerlich von diesem Gericht. Wenn man die Bibel aufschlägt, ja, und manche haben das schon festgestellt, die sich mit der Bibel nicht so gut auskannten, haben mal hier, mal dort aufgeschlagen und sind zum Schluss gekommen, überall wird von Gericht und solchen Dingen gesprochen, das ist nichts für mich, ich brauche doch nicht solche Aussagen, aber genau das ist das, was ein heiliger Gott tun wird. Er wird Schuld und Sünde richten. Und jeder, der mit seiner Sünde stirbt und vor Gott tritt, wird in dieses Gericht kommen. Der wird dem Gericht nicht entfliehen können. So sehen wir das zum Beispiel in Jesaja Kapitel 5. Vers 16. Aber der Herr der Herrscharen wird erhaben sein im Gericht, und Gott der Heilige wird sich als heilig erweisen in Gerechtigkeit. Also er wird erhaben sein im Gericht, er wird sich als heilig erweisen. Und das ist eben dieser heilige Gott, diese Heiligkeit Gottes, die eine Bestrafung fordert. Es ist so, die Bibel sagt uns, dass Gott Sünde hasst und dass Sünde bestraft werden muss und dass niemand, der mit seiner Schuld und Sünde, in seiner Schuld und Sünde stirbt, vor diesem Gott bestehen kann. Und es ist auch so, dass es ein zu spät tatsächlich gibt. Es ist so, dass wenn wir sterben, ohne an den Glauben zu kommen, an den Herrn Jesus, an das Erlösungswerk, dass es dann zu spät ist. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also man kriegt da nicht eine zweite Chance und kann sagen, oh, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte jetzt doch das Evangelium annehmen. Nein, sondern wir sind hier und jetzt aufgefordert, zu Christus zu kommen. Gott ist ein heiliger Gott und deswegen muss Sünde bestraft werden. Und wenn wir ganz zurückgehen an den Anfang, an die Erschaffung der Welt, an das Paradies, an den Garten Eden, das sehen wir bei Adam und Eva, da war es so, sie haben eine Sünde begangen, nämlich von der verbotenen Frucht zu essen. Und diese Sünde, diese einzige Sünde, hat ausgereicht, um von der Gegenwart Gottes auszuschließen. Das heißt, theoretisch würde es reichen, wenn ein Mensch, der sein ganzes Leben lang gerecht lebt, nur einmal sündigt, dass er für immer verloren wäre. Aber es ist ja nicht so, dass man nur einmal sündigt, sondern man sündigt täglich in Gedanken, in Werken. Man sündigt beständig, weil wir eben Sünder sind. Und das ist das, was uns die Bibel sagt. Die Bibel bleibt aber natürlich nicht da stehen, sondern sie gibt uns Hoffnung. Die Bibel enthält ja die frohe Botschaft, das Evangelium. Und deswegen möchte ich jetzt am Schluss auf die Hoffnung des Evangeliums eingehen. Und zwar wollen wir das anhand einer ganz bekannten Bibelstelle machen. Wir bleiben im Buch Jesaja. Eine Voraussage über den Herrn Jesus, über sein Erlösungswerk, Jesaja 53. Und zwar geht es dort um unsere Krankheit, die Krankheit, die jeder Mensch hat. Das ist die Sündenkrankheit. Es geht dort um unseren Egoismus, dass wir von Natur aus egoistisch sind, auf uns selbst gerichtet sind. Aber es geht auch um die große Liebe Gottes, die unverdiente Liebe Gottes. Jesaja 53, Abvers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Also es geht um unsere Krankheit und hier wird uns gesagt, er hat unsere Krankheit getragen. Der Jesus ist aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen, um unsere Krankheit zu tragen, um zu sühnen für unsere Schuld und Sünde. Und das wurde am Anfang nicht verstanden, warum er ans Kreuz ging. Man hielt ihn für bestraft, aber nicht er wurde bestraft, sondern die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Die Strafe, die jeder von uns verdient hätte, die lag auf ihm. Und so hat ein wunderbarer Tausch stattgefunden. Der Herr Jesus ging freiwillig ans Kreuz, hat sich freiwillig schlagen lassen, verspotten lassen, verachten lassen. Er ging freiwillig dorthin, um die Strafe auf sich zu nehmen, die wir verdient hätten. Wir hätten es verdient, am Kreuz zu hängen. Wir hätten es verdient, bestraft zu werden. Aber stattdessen ertrug er freiwillig die Strafe zu unserem Frieden. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und dann wird noch dieser Egoismus erwähnt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Also jeder schaut auf seinen Weg. Er kümmert sich nicht um die anderen, sondern er schaut auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Was hier auch deutlich wird, ist, dass es unverdient ist. Dass es nicht so ist, dass wir durch unser Verhalten und unsere Suchen nach Gott es verdient hätten, dass der Jesus für uns ans Kreuz geht, sondern er hat es freiwillig aus Liebe getan für die, die ihn abgelehnt haben. Er hat sogar gebeten für die Feinde, hat zum Vater gebetet und gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist eben diese große Liebe, die sich im Evangelium zeigt, die Gnade, die sich zeigt. Und bevor ich auf den letzten Abschnitt komme, möchte ich zurückkehren zu dieser Geschichte von Glenda. Sie schreibt weiter: Als meine klinischen Verpflichtungen für jeden Tag beendet waren, nahm ich meinen üblichen Weg zurück zum Studentenwohnheim. Er führte mich durch die Eingangshalle des Krankenhauses. Eine Broschüre auf einem der Tische stach mir beim Vorübergehen ins Auge. Was war das? Ich hatte sie schon hier und dort im Krankenhaus bemerkt, aber ich war nie genügend neugierig gewesen, eine zu lesen. An jenem Tag jedoch fühlte ich mich seltsamerweise gezwungen, zurückzukehren, um eine zu nehmen. Wie durch eine äußere Kraft gezogen, ging ich zurück zu jenem Tisch. Das ist albern, dachte ich, und blickte mich in der Halle um sicher zu sein, dass mich niemand beobachtete. Auf der Vorderseite der Broschüre war ein Kreuz und eine geöffnete Bibel abgebildet. Ich las: Gottes Weg zur Errettung. Okay, dachte ich, religiöse Propaganda. Ich habe die Religion ausprobiert und sie funktionierte nicht. Ich wollte die Broschüre wegwerfen, fühlte aber wieder einen starken Zwang, sie zu behalten. Ich ließ sie unauffällig zwischen meine Bücher gleiten und nahm sie mit in mein Zimmer. Es kann nicht schaden, etwas Religiöses zu lesen, bevor ich sterbe, überlegte ich mir. Ich stelle mir gerne den Kummer vor, den das Satan verursacht haben muss. Meine Seele hing an einem dünnen Faden über der Hölle. In jener Nacht sollte ich ihm gehören. Und dann legte mir sozusagen ein Engel ein Traktat mit dem Evangelium in die Hand. Kurz nachdem ich in mein Zimmer zurückgekommen war, verschwanden die anderen Mädchen ins Wochenende und es war still. Ich zog das Traktat zwischen meinen Büchern hervor und begann zu lesen. Die Broschüre begann damit, dass Gott mich liebt und ein überfließendes Leben für mich möchte. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an mich glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Johannes 10, Vers 10b. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 11, Vers 25. Jesus spricht zu mir: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Seltsam, dachte ich. Wenn Gott Gott ist und er will, dass ich glücklich bin und Freude und Frieden erlebe, warum kann er mir das nicht alles geben? Als ich weiterlas, wurde meine Frage beantwortet. Ich sah, dass ich nicht glücklich und in Frieden sein konnte, weil Gott heilig ist und meine Sünde mich von ihm trennt. Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und Römer 6, 23a. Der Lohn der Sünde ist der Tod. wurden angeführt. Ich erkannte sofort die Wahrheit dieser Verse. Ich wusste, dass ich eine Sünderin bin. Ich hatte mich immer fern von Gott gefühlt, sogar als ich so verzweifelt versucht hatte, durch Gebet und Kirchenbesuch zu ihm zu gelangen. Das Traktat erklärte weiter, wenn ich in meiner Sünde verharrte, die Kluft zwischen Gott und mir durch meine eigenen Anstrengungen, gute Werke, Religion, Moral und so weiter zu überbrücken, für immer nicht zu überbrücken wäre und die Hölle nicht zu überbrücken und ich für immer in der Hölle von ihm getrennt sein würde. Aber was kann ich denn tun? Das Traktat lieferte die Antwort aus der Bibel. Ich sah, dass es nur eine Lösung für mein Dilemma gab. Gott hatte seinen einzigen Sohn Jesus Christus gegeben, damit er für meine Sünden starb. Dieses Opfer am Kreuz von Golgatha hat die Kluft überbrückt und Vergebung, Frieden und Gott mit Gott und überströmendes ewiges Leben erworben. Ich hatte mein ganzes Leben lang von Jesus gehört, aber in seinem Tod am Kreuz hatte ich für mich keine Bedeutung gesehen. Was hatte das Kreuz mit meiner Sünde zu tun? Ging es dabei nicht nur um böse Menschen, die einen guten Menschen umgebracht haben? Aber jetzt passte alles perfekt zusammen, wie die Teile eines Puzzles. Es war meine Sünde, die der Herr Jesus an jenem Kreuz getragen hat. Ich konnte den Rest des Traktates gar nicht schnell genug lesen. Dort sah ich, dass ich auf Christi Opfer vertrauen musste, als den einzigen Weg zur Vergebung meiner Sünden. Ich musste das Geschenk annehmen, das Gott in seiner Gnade gegeben hat. Kann es denn wirklich so einfach sein? Ist das wirklich Gottes Weg? Die Worte vieler alter Lieder, die ich als Kind gelernt hatte, kamen mir in den Sinn. Ich stellte fest, dass sie alles bestätigten, was ich soeben gelesen hatte. Natürlich, warum hatte ich das nicht früher gesehen? Wusste das denn jeder Mann in der Welt außer mir? Glenda beschreibt nun, wie sie auf die Knie ging und genau das tat, nämlich dieses Geschenk im Glauben annahm. Ja, sie vertraute auf dieses Opfer, auf das, was Christus für sie getan hat und nur darauf. Und ja, sie erfuhr, wie ihr Herz erneuert wurde, wie ihre Sünden vergeben wurden und sie ewiges Leben bekam, so wie es verheißen wird im Wort Gottes. Und sie schreibt dann weiter, ich hatte mich im modernden Leichenhemd niedergekniet und stand auf in Kleidern der Gerechtigkeit Christi. Es war kein Prediger mit mir in jenem Zimmer, kein Seelsorger oder Lehrer, nur der Bibeltext des Traktats. So war der Heilige Geist dort und lehrte mich, dass ich eine neue Schöpfung bin, dass das Alte in meinem Leben vergangen und alles neu geworden ist. 2. Korinther 5, 17. In meinem Herzen wusste ich, dass ich nun zu jemandem gehörte und dass er mein ist für immer. Im Himmel jubelten die Engel und ich fiel in jenem kleinen Zimmer im Studentenwohnheim in einen langen, friedlichen Schlaf. Ja, das ist einfach ein Ausschnitt aus ihrer Biografie, wie sie zum Glauben kam, ja, und wie all dieser Hass, all diese Bitterkeit von ihr abfiel und sie wirklich ein neues Leben bekam und Christus nachfolgte und Christus diente. Zum Abschluss möchte ich noch auf eine Bibelstelle oder eine Passage eingehen, nämlich aus dem Titusbrief, die das auch nochmal verdeutlicht. Titus 2, ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zu besonderem Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Hier sehen wir zwei Bereiche, die ganz wichtig sind. Der eine Bereich, den finden wir am Ende von dem Abschnitt, den ich gelesen habe, nämlich, dass sich Christus für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Ja, sein Erlösungswerk, das macht uns frei von aller Gesetzlosigkeit. Von Natur aus sind alle Menschen gesetzlos, sie entsprechen dem Gesetz Gottes nicht. Und der Herr Jesus hat sich genau dafür hingegeben. Und die Bibel sagt uns und sie fordert uns auf, dieses Angebot, diese große Liebe Gottes anzunehmen, zu Christus zu kommen und sich retten zu lassen. Und wie ich gesagt hatte, ist es so, dass in dem Moment, wo wir das Evangelium verstanden haben, da gilt auch diese Aufforderung, wirklich dieses Geschenk anzunehmen. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist für diejenigen, die gläubig sind, sehen wir hier die Folge dieser Erneuerung. Die Folge des Wirkens des Herrn in unserem Leben ist, dass wir ein Volk sind, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dass wir ihm dienen, dass wir uns durch ihn weiter verändern lassen, dass wir ihm nachfolgen und dass wir zu seiner Ehre leben. Und am Anfang in Vers 13 lesen wir, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. An Weihnachten denkt man daran, oder manche tun es, dass der Jesus geboren wurde. Der Jesus ist aber nicht nur einmal in diese Welt gekommen, sondern er wird auch wiederkommen. Und für jeden Christen ist die Wiederkunft Christi ein wichtiges Thema. Es ist eine Erwartung, nämlich dass wir darauf warten. Er kann jederzeit kommen, er kann jederzeit zurückkommen. Und die Bibel beschreibt Christen als solche, die in dieser Erwartung leben, die real damit rechnen, dass er wiederkommt. Und sie freuen sich darauf. Sie gucken also nicht ängstlich in die Zukunft und überlegen sich, oh nein, diese Kriege werden kommen, diese Ereignisse werden kommen, es werden schlimme Hungersnöte kommen und so weiter und so fort. Und wie wird alles sein? Nein, sondern die Erwartung ist, wir freuen uns darauf, dass Christus wiederkommt. Das kann jederzeit so weit sein. Und in dieser kurzen Zeit, bis er wiederkommt, sollen wir ihm dienen, sollen wir uns ihm zur Verfügung stellen als Werkzeuge. Und das ist eben das Wichtige für uns, dass wir einfach diese richtige Perspektive haben, dass wir nicht etwa denken, wir haben ja noch Jahrzehnte Zeit, um dem Herrn zu dienen, sondern wir wissen gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben, ihm zu dienen. Und deswegen sollen wir ihm jetzt dienen, sollen wir jetzt unsere ganze Kraft und Energie ihm zur Verfügung stellen, uns ihm hingeben und ihm dienen. Und das möchte ich so weitergeben, eben diese zwei Dinge für diejenigen, die noch nicht auf Christus vertrauen, dass sie zu Christus kommen. Das gilt die Aufforderung der Schrift. Und für diejenigen, die schon gläubig sind, vielleicht schon langgläubig sind, dass sie einfach das beherzigen, nämlich den Dienst für den Herrn in der Liebe zu ihm, dass sie in der Liebe wachsen, dass sie sich verändern lassen durch seine Gnade und durch seine Liebe. Denn Christus, er ist ein lebendiger Gott, er ist der wahre Gott und wir haben eine Beziehung zu ihm. Und es ist nicht so, dass wir nur daran denken, dass er mal geboren wurde, sondern wir kennen ihn und wir dürfen ihm nachfolgen.